schön.
Wir haben 16 Uhr. Ich fange einfach mal an, wenn dann ein paar kommen, nicht stören lassen. Ich glaube, ein paar Plätze sind ja noch frei. Genau, RFID, NFC-Grundlagen. Ich würde es gerne einfach mal versuchen, so ein bisschen eine breite Spanne davon zu vermitteln. Hatte noch einen Untertitel, habe ich jetzt hier gar nicht draufgepackt. So Pentesters Perspective. Ich selber bin Pentester, also ich mache Sicherheitstests. Also ich darf legal hacken und bekomme auch noch Geld dafür. Das macht eigentlich ganz Spaß soweit. Der Teil mit dem Dokumentieren ist dann das, was immer ein bisschen anstrengender ist. Aber einfach nur, dass ihr so ein bisschen Hintergrund habt. Also wenn ich von RFID-Technik rede, dann ist das so ein bisschen subjektiver Eindruck, das, was mir so begegnet ist, was ich gesehen habe. Da ging es hauptsächlich um Zugangskontrollgeräte, Kassensysteme und ähnliches. Und jetzt weniger um, ich sag mal, Lagersysteme, wo dann RFID-Labels verwendet werden, um zu schauen, wenn jetzt eine ganze Palette durch ein Tor durchfährt, was war alles auf diesem Gabelstapler drauf oder solche Technik habe ich mir da weniger angeschaut. Genau. Als erstes, um vielleicht überhaupt einen Einstieg zu kriegen, müssen wir erstmal noch so ein bisschen die Begriffe klären, weil das ist zumindest das mir häufig begegnet, dass immer so ein bisschen falsch verstanden wird, was das alles ist, was es nicht ist, wo da die Unterschiede liegen. Dann würde ich ganz gern eben zum Überblick über die Techniken, wir werden sehen, es gibt mehrere, dann möchte ich auch noch ein paar einzelne vorstellen, ganz einfach die, die ich persönlich häufig gesehen habe, mit denen ich häufiger gearbeitet habe, dass man so ein Gefühl für haben kann, wo können die sich unterscheiden, was ist die, wie steht es um die Sicherheit vielleicht mit der einen oder anderen Techniken. Noch ein paar Besonderheiten bei Android würde ich gern verlieren, da kommen wir einfach nicht ganz drum rum. Ich weiß nicht, wer alles hier ein Android-Handy hat. Die meisten davon haben auf jeden Fall heutzutage so einen NFC-Laser drin. Also die können solche Dinge wie die modernen Kreditkarten, die dann auch NFC-fähig sind, lesen. Also da gibt es wirklich Software zu. Deswegen schneidet sich das immer doch relativ viel. Und am Schluss einfach auch noch so mal ein bisschen Ausblick. Also wenn ich dann eben mit diesen, ja, mit RFID-NFC arbeite, was sollte ich da vielleicht in meinen Koffer packen, gerade wenn es jetzt um Security oder ähnliches geht. Also was ich dort so an Hacking-Equipment, was es dort für Werkzeuge gibt. Gut, fangen wir als erstes mal mit dem Begriff an. Es ist immer schön, wenn Leute dann zu mir kommen und sagen, kannst du hier irgendwie diese RFID-Karte kopieren? Gar nicht so einfach zu sagen, ob das geht, denn RFID ist erstmal ein Sammelbegriff, das ist kein Standard oder ähnliches. RFID könnte man sagen, also auf Wikipedia ist auch das erste RFID war eher so im Zweiten Weltkrieg Freund-Feind-Erkennung bei Flugzeugen. Also das heißt eigentlich nur per Funk Dinge identifizieren. Da geht es noch nicht mal um die Entfernung. Wie gesagt, Flugzeuge sind ja eher ein bisschen weiter weg, typischerweise. So ist das bei RFID auch. Das sagt erstmal noch nichts groß über die Entfernung aus. Anders wird es dann ein bisschen bei NFC. Das sieht man, ist die Entfernung durchaus auch schon im Namen etwas enthalten. Das ist auch eine RFID-Technik, aber eben eine Submenge und die ist tatsächlich auch genauer standardisiert. Also da gibt es ein Forum dahinter und das tut sich tatsächlich wieder dann auf ISO-Standards beziehen. Das eine wirklich eher so, kann alles sein irgendwie zur Identifizierung, mehr oder weniger. Das andere ist dann schon sehr viel genauer. Na gut, um vielleicht mal so ein bisschen da Ordnung reinzubringen, um so ein bisschen zu verstehen, in welche Richtung geht da vielleicht das eine, in welche Richtung das andere, kann man sich jetzt Unterscheidungsmerkmale so ein bisschen raussuchen. Das sind nicht die einzigen, das soll einfach nur mal beispielhaft sein. Eins wäre zum Beispiel die Frequenz. Die können auf völlig unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, solche Karten oder eben, wie gesagt, wenn es dann andere Anwendungen sind wie Flugzeuge oder solche Dinge, dann sind das auch nochmal ganz andere Frequenzen. Die zwei typischen, deswegen habe ich sie hier nochmal hingeschrieben, das ist so die man in diesen typischen Schlüsselanhängern, Karten, irgendwie Studentenausweis, da sind dann so eben diese Techniken drin, das sind die um die 13,56 MHz. Das sind auch die NFC verwendet, ausschließlich. 125 kHz ist auch noch recht beliebt da drumherum. Das sind meistens auch so Zugangskontrollsysteme, vor allem sehr verbreitet dann wieder in Amerika oder sowas. Hier hat man eher auf die 13,56 gesetzt, eher aber auch die 125 kHz Systeme findet man hier noch. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal, auch noch durchaus ganz spannend, ist die Stromversorgung, weil, wie gesagt, ich rede selber auch, weil in den meisten Fällen begegnet es mir auch so, von so Karten, die haben natürlich keine Batterie drin oder ähnliches. Aber wenn man jetzt größere Distanzen überbrücken möchte, also eben wenn man, es gibt in großen Lagersystemen, da gibt es dann einen Gabelstapler, der Gabelstaplerfahrer hat tatsächlich so ein Namensschild an sich hängen, das hat eine kleine Batterie dahinter, damit kann der einfach aufs Tor zufahren und dann wird praktisch RFID erkannt, darf der durch das Tor durch, ja, und das geht dann über 10 Meter, aber dafür braucht es tatsächlich eine Stromquelle, weil sonst reicht das auf die Entfernung nicht. Beim passiven Strom wird jetzt nicht zu viele Worte über die eigentliche Physik da drinnen verlieren, aber es ist irgendwie ganz nett, kann man mal sehen, also wenn man so eine Karte mal, gerade die weißlichen Karten, kann man eine helle Taschenlampe nehmen und einfach durchleuchten, dann sieht man, dass das einfach so eine Antenne, die ist aber in Wicklungen angeordnet, was tatsächlich dann Antenne und Spule in einem ist, sprich das Lesefeld tut einfach ein elektromagnetisches Feld aussenden, die Spule, die gleichzeitig auch die Antenne ist, tut den Strom daraus wieder initiieren und eben der Prozessor, der da drin sitzt in der kleinen Karte, der kriegt dann seinen Strom praktisch über die Luft übertragen vom Lesegerät. So kriegt der seinen Strom, das versteht man unter passiv. Das ist auch das, wo ich mich heute vor allem drauf beziehen möchte. Genau. Techniken, ich habe es mal gesagt, da gibt es mehrere. Habe jetzt noch ein, zwei Folien dazu, damit man einfach so ein bisschen Überblick kriegt. Wie gesagt, ich werde nicht alle vorstellen können. Macht auch wenig Sinn. Ich möchte auch nicht irgendwie Werbung machen oder ähnliches. Das sind halt einfach Produkte von verschiedenen Firmen. Die einen und anderen halten sich an ISO-Standard, die anderen haben was Eigenes erfunden. Die einen sieht man mal mehr, die anderen weniger. Man sieht hier auch schon kleine Fallstricke. Ich weiß nicht, wer schon irgendwie mal mit NFC ein bisschen was gemacht hat. Hat zumindest hier schon häufiger was von MyFair gehört. Das passiert relativ schnell. Aber auch da sieht man gleich wieder, da gibt es halt Unterschiede. Es gibt nicht nur MyFair, sondern eben MyFair Classic, MyFair Deathfire. Da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede wieder, die haben können. Das sind eigentlich einfach Produkte von verschiedenen Firmen. Und eben das Interessante ist für uns, wenn wir das Ganze eben verstehen wollen, dass die sich alle unterscheiden. Und zwar wirklich bis hin zu grundlegendsten Merkmalen, die wir dann tatsächlich auch nochmal im Detail anschauen wollen. Das soll jetzt an der Stelle vor allen Dingen einfach dazu dienen, dass ihr einfach Bescheid wisst, wenn ihr eine Karte habt, wisst ihr eigentlich erstmal noch gar nichts über diese Karte. Da müsst ihr jetzt erstmal anfangen, sie zu lesen. Also als erstes haben wir schon gelernt, überhaupt welche Frequenz, wo hört die überhaupt drauf, die Karte. Und dann geht es eben noch weiter, eben dann produktspezifische Karten. Kann man so ein bisschen unterscheiden, wie, ja, ich sag immer so ein bisschen, wie schlau die Karten sind. So ein bisschen eingeteilt, wie gesagt, bei NFC ist das ein bisschen sortierter. Die haben die nach Typen klassifiziert. Soll jetzt hier einfach auch gerade nochmal nur eine Übersicht sein. Also die haben 4 Typen angewöhnt. Daran muss man sich dann auch halten, also wenn man eben jetzt mit Android ein NFC-fähiges Gerät hat, kann man sich sicher sein, wenn man eine Typ-2-Karte irgendwie auf, ja, weiß nicht, Amazon halt bestellt, dann wird man die auch mit seinem NFC-fähigen Smartphone lesen können. Das hier auch schon wieder ein bisschen veraltete, aber eben auch das nochmal nur als Übersicht, um so ein bisschen zu zeigen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ganz oben sind die Typen. Da sind jetzt gerade mehr wie die 4, die wir gerade gesehen haben. Ein paar davon, man kennt es wahrscheinlich hinten nicht mehr, sind umstrichelt. Das sind dann proprietäre Typen, die Hersteller selber praktisch erfunden haben. Aber da kann man dann einfach mal so ein bisschen sehen, wie die großen orangenen Teile, das sind wirklich konkrete Beispiele für Techniken, Produkte. Und drunter sieht man dann die Funkkommunikation, also an der Seite sind das praktisch nach Layern sortiert, wie man das aus so einem OSI-Modell kennen würde. Unten wird es dann immer blauer, das sind dann die Standards, da halten sich dann der ein oder andere zumindest an gängige Standards, gerade wenn es um NFC dann eben geht. Auch jetzt hier gerade wieder zur Übersicht, eben wenn ihr dann eben eine Karte habt, wisst ihr noch nicht mal, was kann die, weil das macht das Produkt aus, wie spricht sie, also eben nach welcher ISO-Norm unterhält sie dich, hab ich das passende Lesegerät dazu, um das Ganze zu machen, also irgendwie solche Fragen muss man da erstmal klären können, um dann in den nächsten Schritt übergehen zu können. Genau. Häufige Techniken, das ist so jetzt der nächste Teil, wo ich so ein bisschen drauf eingehen möchte, einfach nur um mal ein paar vorzustellen, weil das war jetzt das Ganze immer so ein bisschen abstrakt, irgendwie es gibt viele, aber was können die, worin unterscheiden die sich? Das sind so die ich mal anschauen möchte. MyFair Classic, vielleicht einfach vorab, das ist immer noch mit das weit verbreitetste, obwohl es schon eben deutlich älter ist. Deathfire EV1 ist so am Ablösen in ungefähr, also man sieht das tatsächlich auch an Universitäten recht häufig. Die Studentenausweise waren früher fast immer alle MyFair Classic, jetzt werden sie langsam MyFair Deathfire EV1. Legic Prime ist auch noch in Europa recht verbreitet, ein Schweizer Hersteller, der da Karten baut. Oder es gibt dann tatsächlich so ISO-kompatible Smartcards, da komme ich dann eben auch nochmal im Detail zu. Runter in Klammern habe ich nochmal geschrieben, also es gibt auch andere Karten, die sehr verbreitet sind und sehr gängig sind, nur meistens eher für ein bisschen andere Anwendungen. Also hier gerade sowas wie MyFair Ultralight oder Ultralight C, Wie gesagt, ich habe da so diese Sicherheitsperspektivenbrille drauf, also Zugangskontrollsysteme, da sind die unteren eher ungängig, außer man verteilt wieder große Massen, weil die einfach meistens günstig sind. Also Hotelkarten habe ich sehr typisch ist ein sehr typisches Beispiel für solche Ultralight-Tags. Die können auch teilweise was mit Security machen, je nachdem in welchen Generationen und wieder Details, aber eben können sich da alle unterscheiden, meistens sind sie einfach günstiger. Auf die werde ich jetzt dann nicht nochmal im Detail eingehen, weil sonst haben wir ein bisschen arg viele Techniken, die wir mal anschauen wollen. Die sind jetzt in keiner besonderen Sortierung oder eben auch was die Fähigkeiten angeht. Ich persönlich tue das immer so ein bisschen klassifizieren, prinzipiell, ja, wie schlau so eine Karte ist, weil genau das so ein bisschen das Unterscheidungsmerkmal ist. Also das geht von, die dümmsten Techniken machen nichts anderes, wie man hält eine Karte in die Nähe vom Lesegerät und die Karte tut nichts anderes, wie die ganze Zeit eine eindeutige Seriennummer ausstrahlen. Ja gut, reicht ja zur Identifizierung. Dafür ist es halt ursprünglich mal gedacht, RFID. Eindeutige Seriennummer passt. Dann kommen so langsam die bisschen schlaueren Karten, die sagen, ja, ich kann nichts Besonderes, aber ich bin so eine Memory Card. Du kannst halt noch irgendwie ein paar Byte auf mir abspeichern, aber halt kann man jetzt auch nicht mit Passwort schützen oder sowas, sondern es ist einfach nur, um nochmal ein paar Informationen abzulegen. Dann kommen so die ersten, die eben so ein bisschen mehr können, die dann sagen, so, na gut, aber wenn du bei mir die Dinge lesen möchtest, dann brauchst du ein Passwort. Oder wenn du sie verändern möchtest, brauchst du ein Passwort, aber lesen darf jeder. Dann kommen so die ersten Rechte-Management-Systeme rein. Dann kommen irgendwann die ersten Karten, die so Ansprüche haben, wie ich habe eine Karte, aber das Mensa-System ist ein komplett anderes wie das Zugangskontrollsystem. Also da wäre es dann geschickt, wenn man sowas ja, wie Separierung hätte. So ein Teil für das Mensa-System, ein Teil für den für das Zugangssystem. Also praktisch, je weiter man diesen Gedanken spinnt, desto komplexer werden diese Karten, bis hin am Schluss eben diese ISO-Karten. Das geht dann so Richtung Prozessorkarten, da sind ganze Betriebssysteme drauf, Zertifikatsverwaltung und ähnliches. Das schauen wir dann nochmal grob an. Genau. Sehr weit verbreitet. MiFi Classic hat man gerade schon. Ich würde jetzt sagen, also gerade die Studenten hatten sowas fast alle in ihrem Geldbeutel. Ich bin mir jetzt an der Uni gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, inzwischen wird auch schon auf DeskFire umgestellt, aber die Studenten früher hatten noch MiFi Classic. Könnt ihr auch einfach ausprobieren. Gibt so NFC Tech Info Apps, einfach kann man sich auf sein Android-Handy machen, Karte drunter halten. Dann sagen die, um was für eine Technik sich das handelt. Das ist da irgendwie ganz nett. Das ist jetzt so auf dieser Smart Skala, so eine Karte, die so in der Mitte angeordnet ist, das ist eine Speicherkarte, aber man kann diese Speichersegmente da drin mit Passwort schützen, kann so ein bisschen Rechte vergeben, eben ob man lesen, schreiben möchte. Das Ganze gibt es in verschiedenen Größen, das gibt's, diese Rechte können dann mit verschiedenen Schlüsseln zugeordnet werden, A und B, zwei kann man pro einen Sektor, also die sortieren das in Sektoren ab, verwenden. Sprich, typische Anwendung wäre Schlüssel A kann man benutzen, um es zu lesen, aber nicht um zu schreiben. Und Schlüssel B kann man dann benutzen, um zu schreiben. So könnte man jetzt eine Karte machen, wo vielleicht jeder nachschauen kann, wie viel Geld noch drauf ist auf der Mensa-Karte, aber nicht jeder einfach den Betrag drauf verändern kann, weil der Schlüssel B zum Schreiben geheim ist und nicht rausgegeben wird. Genau, diese Rechte sind dann in so einem Sektor-Trailer, der hängt einfach hinten dran, werden die verwaltet. Und im ersten Block, das ist etwas, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben, aber das ist eigentlich bei all diesen RFID-Techniken gleich, die UID steht auch als erstes und nochmal als letztes hier auf der Folie. UID ist einfach nur Unique Identifier, also eine eindeutige Seriennummer, die solche Karten ausstrahlen. Interessanterweise zum Beispiel 4 Byte oder 7. 4 ist tatsächlich nicht mehr Unique, die Karte wurde so häufig verkauft, dass 4 Byte nicht mehr gereicht haben als eindeutige Seriennummer, deswegen muss man irgendwann mal vergrößern. Aber einfach nur, dass ihr wisst, die Karten haben immer eine eindeutige Seriennummer, unabhängig von der Technik, die sie können für normal. Und diese Seriennummer kann man auch nicht ändern. Also da kann man zwar Daten drauf abspeichern und alles, aber die Seriennummer kann man nicht verändern. So ist das eigentlich gedacht. Die ist auch kein Geheimnis. Also so eine Seriennummer, die kann jeder jetzt im Vorbeigehen auslesen. Da gibt es keine Authentifizierung, die ist so ein bisschen losgelöst von dem System. Ja gut, mich persönlich interessiert immer die Sicherheit auch noch. Ich hoffe, dem einen oder anderen geht es hier auch so. Die haben sich selber was ausgedacht als Krypto-Algorithmus. Man hat dann diesen Algorithmus irgendwann mal reverse-engineert, dabei einige Probleme entdeckt. Das war so um 2008 rum, auch innerhalb des Zufallszahlengenerators, der auf dieser Karte verwendet wird. das Ganze zu entdecken ist immer eine ganz spannende Sache. Das funktioniert nicht immer ganz so einfach. Also wenn ihr euch fragt, wie kann man jetzt von so einer Karte bitte diesen Krypto-Algorithmus finden, hat da irgendjemand mal den Quelltext im Internet liegen lassen oder so und man konnte sich die anschauen. Das war nicht der Fall, sondern man hat eine Karte genommen, den Chip da draus, also die kann man dann in irgendwelche chemischen Flüssigkeiten, Plastik wegschmelzen, bleibt der Chip übrig. Den kann man dann öffnen und dann kann man den Schicht für Schicht abpolieren oder schleifen, ist das prinzipiell, aber in so feinen Abständen, dass man danach immer ein Bild mit dem Elektronenrastermikroskop machen kann und dann tatsächlich wirklich vom Chip-Design die einzelnen Grundgatter, die Leiterbahnen, die innerhalb eines Chips sind, sichtbar zu machen. Und dann kann man rein visuell sagen, okay, hier ist ein Und-Gatter, da ist ein Oder-Gatter, das müsste dann ein Register sein. Und dann tut man wirklich optisch von wie der Chip gebaut ist, rekonstruieren, wie der Algorithmus da drin ist. Und das haben die halt gemacht. Also manche Leute ist da der Weg nicht so weit. Die Technik dafür ist leider relativ teuer, also kann nicht irgendwie jeder machen, aber wird immer besser. Hat halt ein Forscherteam mal gemacht und dann eben alles extrahiert und dabei dann eben die Fehler gefunden. Genau, jetzt steht es um die Sicherheit inzwischen relativ schlecht. Das wurde immer ein bisschen weiter auch praktisch verbessert. Praktisch heißt, ich rede hier nicht von theoretischen Angriffen. Ich habe das gerade hier nicht aufgebaut, aber wen es irgendwie interessiert, könnte man das, kann man noch, wenn wir zu viel Zeit haben, ich glaube es eher nicht, nochmal durchspielen. Aber das ist jetzt nicht so abstrakt. Wie gesagt, eigentlich gibt es Schlüssel dafür. Ihr dürft die Daten nicht lesen ohne Schlüssel, bei eurem Studentenausweis typischerweise. Man kann die aber heutzutage ganz einfach knacken, diese Schlüssel, weil eben diese Schwachstellen vorhanden sind. Und das geht so wirklich im Sinne von Lesegerät anstecken, spezielles Programm auf dem Rechner starten, warten und danach sagt er, okay, die Passwörter dafür sind folgende. Der kümmert sich da ganz bequem drum, ohne dass man jetzt die tiefere Mathematik dahinter verstehen muss. Genau, Werkzeuge dafür, ich habe so ein paar schon mal aufgeschrieben. Proxmark 3, der begegnet einem immer wieder, das ist so das Schweizer Taschenmesser für RFID-Hacking. Das ist einfach so ein kleines Board, so eine Platine, die einfach gerade 13,56 MHz fast alles sprechen kann und 125 kHz auch. So ein Universal-Lese-Schreibegerät zum Hacken prinzipiell. Und ansonsten können das eben auch noch andere Werkzeuge sein. Also es geht auch mit einem 25-Euro-Laser, den ihr euch auf Amazon kaufen könnt. Schließt ihr an, hier PCSC, dann irgendwie sowas wie die beiden Tools hier, die knacken halt dann ganz einfach die Karten. Das geht auch so. Jetzt haben wir noch so ein bisschen das Problem, naja, eine der Königsklasse ist so ein bisschen immer dieser Identitätsdiebstahl. Jetzt können wir die Karten zwar lesen, wir können natürlich auch eine leere Karte hernehmen und dann das Zeug draufschreiben. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass diese eindeutige Seriennummer nicht gleich ist. Und wenn die Geräte jetzt natürlich prüfen, diese Unique-ID ist die gleich, ja, stimmt halt nicht mehr. Dann merken die, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber irgendwie ist das Interesse so groß an dem Rumhacken und Basteln gewesen. Vor allen Dingen besonders groß verbreitet sind diese Karten in China. Selbst in großen Wohngemeinden wohnt, warm Wasser oder irgendwie die Waschmaschine im Keller tut man halt tatsächlich mit diesen Karten aktivieren. Dementsprechend gibt es auch viele Leute, die damit irgendwie rumspielen und hacken möchten. Und chinesische Hersteller, nachdem das eh alles schon reversed war, haben einfach ihre eigene MiFi Classic Karten gebaut. Nicht offiziell lizenzierte, hat einfach gesagt, ja gut, die Seriennummer kann man nicht verändern, na gut, dann ändern wir halt unsere Karte ab, dass man sie halt doch ändern kann. Also sprich, da gibt es jetzt Spezialkarten, die man kaufen kann, die lassen die Änderung einer Seriennummer zu und damit kann man sogenannte Perfect Clones machen, also die sich eben nicht mehr unterscheiden dann. Ich habe das so ein bisschen abstrahiert, ich habe es nochmal hier kurz eingeschoben, hätte man vielleicht eine Folie früher mal machen können, drüber sprechen, aber nur nochmal vom Bild, wie ihr euch das vorstellen könnt. Also viele Leute sagen immer schnell so, ah ja, dann lese ich eine Karte ein, dann habe ich alles verstanden. So einfach ist es nicht. Da sind einfach Bits und Bytes drauf und da muss ich jetzt nicht groß verstehen. Man sieht es hier auch noch so ein bisschen, das sind die Schlüssel immer am letzten Teil eines Sektors. In der Mitte die rechte, das ist das rote. Also, da steht halt drin, was darf ich mit Schlüssel A, was darf ich mit Schlüssel B. Ganz oben ist dieser Block vom Hersteller, der auch die Unique-ID enthält. Man sieht es hier, ich glaube, Unique-ID steht hier. Man sieht, das sind genau die ersten 4 Byte davon. Also das sind diese nicht veränderbare Block, außer eben bei den chinesischen Karten, wo man dann auf einmal doch wieder Unfug mit betreiben kann. Und ja, wie man sieht, versteht man erstmal gar nichts. Man kann es dann versuchen darzustellen, dass hier ist einfach nur eine ASCII-Repräsentation, also wenn man das in druckbare Zeichen umwandelt, dann merkt man ja, hier unten sieht es vielleicht schon mal ganz interessant aus. Kann man dann vielleicht mal anschauen, Studentenausweis, und dann ist es nachher die Nummer, die auch drauf gedruckt ist. Könnte jetzt so Personalnummer, Matrikelnummer sein oder sowas. Aber man muss sich so rantasten, was das für Daten sind. Also eine Karte zu lesen heißt noch längst nicht, dass man jetzt Unfug damit treiben kann. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich habe eine Karte, mit der komme ich in Raum A rein, jetzt habe ich sie ausgelesen, kann sie verändern. Jetzt will ich die Rechte abändern, dass ich auch in Raum B reinkomme. Dann muss ich erstmal verstehen, wie funktioniert das Ganze. Und da muss man dann jetzt sehr viel vergleichende Teile machen. Also ich habe das mit dem Studentenausweis mal gemacht. als der MyFair Classic war, und dann muss man halt tatsächlich, habe ich 10 Euro draufgeladen, gedumpt, einkaufen, wieder dumpen, schauen, an welcher Stelle hat sich was verändert, finde ich vielleicht irgendwo den Geldbetrag wieder auf der Karte und sonstiges. Das ist dann sehr viel manuelle Arbeit. Genau. Noch was die Empfehlungen angeht, einfach auch, weil ich das immer tun muss, im Sinne von in meinem Beruf, ist immer schön, alles kaputt zu machen, aber irgendwie, man möchte ja doch die Welt so vielleicht ein bisschen verbessern und nicht immer so destruktiv sagen, ich möchte alles hacken und dann bin ich zufrieden, sondern es gibt schon so ein paar Dinge, die man besser machen kann. Also das erste wäre natürlich, diese MyFair Classic Karten nicht mehr zu verwenden, die sind einfach wirklich unsicher, da kann man nicht drum rumreden. Man kann die auch migrieren, weil die wirklich so verbreitet sind und weil eben sie so kaputt sind, hat NXP, das ist der Hersteller, der die baut, sogar eine extra Technik entwickelt, die nur dafür da ist, von diesen unsicheren Karten auf bessere zu migrieren, eben diese MyFair Plus Technik. Aber auch sonst kann man sich so ein paar Krücken bauen, wie am besten überall eigene Schlüssel verwenden, das ist ein bisschen anstrengend möglicherweise, aber zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt meinen Studentenausweis die Schlüssel geknackt habe, weiß ich, dass an der ganzen Uni die Schlüssel sind überall die gleichen. Das ist halt auch ein bisschen blöd, weil dann muss ich sie nur einmal knacken und kann sie gleich überall verwenden. Das kann man auch optimieren, indem man kartenspezifische Schlüssel macht. Und wenn man sie nur irgendwie ableitet oder so. Ansonsten kann man natürlich die Daten, wenn es einem ums eine reine Auslesen gibt, sind halt einfach Daten, die man draufschreiben kann. Also die kann ich verschlüsseln und dann erst draufschreiben. Gut, dann kann sie auch keiner mehr verstehen zumindest. Kopieren vielleicht immer noch, ja, aber wenigstens nicht mehr verstehen. Signieren kann ich auch machen, damit niemand dran rumändern kann, keine Bits verändern kann. Das sind so typische Techniken. Und eben noch ganz unten als Beispiel, einfach nur, weil ich es leider viel zu häufig sehe, auch in aller modernsten Anwendung passiert das tatsächlich, niemals nur diese eindeutige Seriennummer nehmen. Also man könnte ja sagen, wenn ich so ein Schließsystem habe an der Tür, das liest halt einfach die Nummer und wenn es die 317 ist, dann schaut es im Schließplan nach, na, die 317 darf rein, okay, dann mache ich auf und wenn der nächste kommt mit der Seriennummer 412, dann schaue ich wieder im Schließplan nach und sage, nee, der darf nicht rein, weil da steht es halt nicht in der Datenbank drin. Solche Schließsysteme gibt es. Das ist natürlich unglaublich unsicher, weil die Seriennummer in keinster Form gesichert ist. Und wie wir gerade gelernt haben, gibt es sogar die chinesischen Karten, mit denen ich die perfekt auswählen kann.
Ja, genau. Wie kann man auf die prüfen? Weil die sind ja offiziell wahrscheinlich perfekte Klone, oder?
Genau, das ist eine perfekte Frage an der Stelle. Ich habe selber noch keinen Laser gehabt, aber es gibt wohl inzwischen Laser und genau dafür gibt es dann schon wieder das richtige Angreiferwerkzeug. Eine der einfachsten Methoden wäre zu sagen, ja gut, um zu schauen, ob ich so eine Magic Chinese Karte habe, bei der man die Seriennummer ändern kann. Na, ich sage einfach, bevor ich ihn reinlasse, versuche ich die Seriennummer zu ändern. Wenn ich sie ändern konnte, war eh nicht meine Karte, dann hat halt irgendjemand versucht einzubrechen. Das ist mir doch egal, wenn dem seine Seriennummer danach falsch ist. Aber wenn es funktioniert hat, dann weiß ich auf jeden Fall, Moment mal, der hat da mit so einer Spezialkarte rumhantiert. Tatsächlich gibt es wohl schon die ersten Laser, die das machen. Das schließe ich einfach. Ich persönlich hatte noch keinen, der das detektiert hat, aber kann man machen. Genau aus diesem Grund gibt es wieder Leute, die diese Magic Chinese Karten weiterentwickelt haben. Man kann inzwischen diese Karten kaufen, bei der man einmal die Seriennummer ändern kann, aber nicht ein zweites Mal. Sprich, ich kann meinen Perfect Clone machen, aber wenn dann der Laser testet, kann ich die Seriennummer ändern, dann geht es nicht mehr und dann denkt er, ja gut, dann ist eine korrekte Karte. Keine Chance, das zu erkennen dann mehr. Also gibt es tatsächlich im Internet so zu kaufen. Kein MyFair Classic mehr zu verwenden. Das ist wirklich ein Wettlauf und die bauen die Karten immer so. Also man kann inzwischen teilweise wirklich, gibt es Kontakte im Internet, muss man nur vor und nach. Und wenn man eine spezielle Karte gebaut haben möchte, dann fragt man da bei einem Chinesen an, die bauen die einem so, wie man sie haben möchte. Das ist echt sehr faszinierend. Eine weitere Technik, über die ich nochmal ein bisschen was vorstellen möchte, ist MyFair Deathfire. Hier wird es ein bisschen kürzer. Ganz einfach, kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, die gilt bis jetzt noch als sicher. Deswegen tun auch sehr, sehr viele Unternehmen darauf migrieren oder eben umstellen oder fangen gleich an, sowas einzusetzen. Auch wieder von derselben Firma, hat größere, gleich eine große Unique-ID, die wirklich noch Unique ist, hat größere Speichergrößen, kann man mehr ablegen, ganz anders organisiert. Also wir hatten es gerade von diesen Sektoren und den zwei Schlüsseln, hat überhaupt nichts mehr mit dieser Karte zu tun. Ganz, ganz anderes Protokoll, das meine ich eben. Nur weil ich die gleich aussehende Karte habe, weiß ich noch nichts darüber. Die spricht was komplett anderes. Auf physikalischer Ebene das Gleiche, da hält sich an den ISO-Standard. Man kann sich vorher noch an das Bildchen erinnern, unten so alles blau, da halten sich ans Gleiche. Drüber was völlig anderes. Die organisiert ihr Zeug praktisch in Dateien und diese Dateien sind Apps zugeordnet. Also Apps kann man sich vorstellen dort wie so ein einzelner Container. Und ein Container kann mehrere Dateien enthalten. Dann kann ich sagen, okay, mit dem Schlüssel XY kann ich die Datei aus App A lesen, aber aus App B natürlich nicht. Oder ich kann sie verändern mit dem Schlüssel und dem anderen wieder nicht. Und dann kann man viele Schlüssel dafür machen. Also das lässt sehr viel mehr Freiraum zu. Und eben auch tatsächlich dort ein bisschen besseres. Bessere Techniken. Einmal, man kann schon so ein bisschen erwarten, es ist teils ISO-Norm kompatibel, das kann die auch, das ist angenehm. Muss sie aber nicht, dafür muss sie in einen extra Modus geschaltet werden. Aber selbst wenn man sie nicht in den Modus schaltet, sieht es derzeit eigentlich noch ganz gut um ihre Sicherheit aus. Bis heute, ich weiß nicht, ob schon Leute sie inzwischen auch mal abgeschliffen haben, wieder die Karte und dann wieder versucht haben, Algorithmen und ähnliches anzuschauen. In dem Fall wird es wahrscheinlich weniger dramatisch. Man sieht es hier so unten ein bisschen. Also was sie den Fehler haben sie nicht nochmal gemacht und gesagt haben, wir bauen unsere eigene Kryptografie, sondern die haben jetzt tatsächlich auch auf Standards wie eben DES oder eben AES gesetzt. Vielleicht kurz zu den Generationen. Also die erste hieß einfach nur DESFire. Die konnte auch nur DES, wie der Name sagt. Bei DESFire EV1, die kann man umschalten zwischen DES-Verschlüsselung oder AES-Verschlüsselung. AES ist so wirklich der de facto Standard, den man heute als sichere Krypto verwendet. Bei symmetrischen Systemen zumindest. Es gibt inzwischen auch EV2, ist auch schon ausgerollt. Sieht man noch nicht so weit in der Verbreitung, aber kann dann noch mal mehr. Also da sind dann auch eben zertifiziert ist sie auch, ohne Werbung dafür zu machen. Aber es gibt ein paar ganz interessante Faktoren. Halt zum Beispiel die Zertifizierung sagt aus, wenn ich nicht ganz daneben liege. Ich weiß zumindest, dass diese Karten es haben. Andere Teile, zum Beispiel Side-Channel-Angriffe, dagegen resistent zu sein. Das sind jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wem alles der Begriff Side-Channel etwas sagt, aber einfach dabei geht es prinzipiell um Dinge, die als Abfallprodukt auffallen bei der Karte nebenher, dass die nicht genutzt werden können für einen Angriff. In der allerersten Generation, gerade für diesen Chipsatz da drin, hat tatsächlich ein Forscherteam das wieder hingekriegt. Was die gemacht haben, ist einfach in das Lesefeld eine Sonde mit reingehalten haben, die elektromagnetische Abstrahlung misst. Und durch die elektromagnetische Abstrahlung des RFID-Chips in der Karte konnte man zurückrechnen, welchen Schlüssel sie gerade verwendet und tatsächlich den rausholen. Das ist, kann ich auch nicht nachmachen und funktioniert natürlich nicht so schnell mal heimlich an der Tür, aber es geht halt. Und eben die neueren Generationen sollen auch tatsächlich gegen so etwas geschützt sein. Also da wurde tatsächlich nochmal viel nachgebaut, auch gegen Relay-Attacks, also das, was man von modernen Autos, diesen Keyless-Autos, kennt. Eine der einfachsten Ideen ist ja immer, sehr viel dieser Sicherheit bei NFC basiert ja darauf, dass ich nah sein muss. Und wenn man jetzt sagen würde, ich gehe zu meinem Opfer, stelle deinen Koffer in die Nähe, sehr in die Nähe, der einfach nur eine Funkverbindung zu meinem Koffer macht und sehr nah an der Tür ist, dann kann ich einfach das Signal von der Tür nehmen, das dann über Internet zum Beispiel, weil ich da ein Modem drin habe, auf den anderen Koffer übertragen und dann an der Kofferseite simuliert wieder genau die Signale aus, die das Lesegerät ausgesendet hat. Und dann treffen sich natürlich Lesegerät und Karte jetzt dort. Ich überreiche das Ganze wieder, simuliere dort die Karte auf meiner Seite dem Lesegerät gegenüber und er lässt mich halt rein, weil es natürlich eine gültige Karte in der Nähe des Lesegeräts ist. Man hat nur die Luftbrücke sehr viel größer gemacht. Auch solche Dinge versucht diese Karte dann zum Beispiel schon zu erkennen mit so Proximity-Checks und Laufzeitenerkennung. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Auch noch eine sehr schöne Sache, kennt ihr von eurem Personalausweis, auch wenn ihr es vielleicht noch nie ausprobiert habt, man kann eine zufällige UID vergeben. Eine sehr schöne Sache, weil man könnte sich vorstellen, wenn dieser, gerade beim Personalausweis, wenn der eine eindeutige Seriennummer hätte, hat er auch tatsächlich intern, aber praktisch dieses im Vorbeigehen auslesen, wenn er jedem eine eindeutige Seriennummer lehnt, dann gibt es halt nichts Leichteres, als euch zu tracken. Also gerade in Einkaufszentren, super, dann weiß man gleich, in welchen Laden man reingegangen ist oder sowas, das kann man dann mit so Lesern an der Seite gleich alles perfekt machen. Genau das wollte man verhindern, deswegen strahlt er immer, jedes Mal, wenn man den ausliest, eine andere Seriennummer aus. Und wenn man die wirklich eindeutige Seriennummer haben will, muss man sich erst anmelden mit Kryptografie und allem. Und das kann man jetzt natürlich als Privatperson nicht einfach so. Und als Hacker für normal auch nicht, außer eben irgendwie Schlüssel gehen mal verloren.
Ist zumindest eine zufällige ID, wenn man zum Beispiel irgendwas kontrollieren will, wenn der immer wieder eine andere ID zurückkommt, kann man auch nichts, was man dann nicht...
Genau, also der Witz ist, genau, also die ID bringt dann eigentlich gefühlt nichts mehr, weil man möchte ja, also wenn ich eine eindeutige haben will, dann muss ich mich erst authentifizieren, dann ist die Frage, warum gibt es überhaupt eine zufällige? Gute Frage, haben wir noch nicht drüber gesprochen, tatsächlich braucht es der Standard so. Diese ID ist und außerhalb dieser proprietären Techniken, wie gesagt, jede Karte kann sich da irgendwie anders verhalten. Die Unique-ID gehört aber zum Standard und die wird tatsächlich verwendet, ganz einfach schon, um Anti-Collision zu machen. Also wenn man zwei Karten ins Lesefeld hält, ist die Unique-ID dafür da, um zu sagen, ich möchte mit dieser Karte, mit dieser Seriennummer sprechen. Also an der Stelle gar nichts Besonderes. Wie gesagt, das ist kein geheimes Merkmal, sondern es ist eigentlich eine rein technische Sache vom Standard, wurde dann aber immer missbraucht und eben, da kann man natürlich auch sagen, zufällige Seriennummer, weil dann meldet sich eine Karte mit zufälliger Seriennummer und dann sagt man halt, ja gut, ich möchte mit der sprechen. Ist okay. Wenn man da die eindeutige braucht, dann erst mit Anmeldung. Wie gesagt, die zufällige ist dann nur dazu da, um den Standard einhalten zu können. Genau. Nochmal eine Technik, Legic Prime, auch hier tatsächlich recht viel vertreten, habe ich bei vielen der großen Unternehmen hier auch in der Gegend schon gesehen. Die ist wirklich nur auf allerunterster Ebene kompatibel mit dem ISO-Standard, alles drüber ist völlig eigen gebaut, sehr komisch, hat sich vor allen Dingen damals etwas abstrahiert, indem sie ihr ganzes Modell anders gemacht haben. Die haben vor allen Dingen auf Besitz statt Wissen gesetzt. Also wenn man dann so Lesegeräte initialisieren muss, muss man erstmal sozusagen die Masterkarte, den Master-Token davor halten. Danach kann man sagen, okay, dieses Gerät wird jetzt eingelernt auf die Firma, kann dann die verschiedenen Karten, jetzt dann also praktisch über die Karten die Rechte verteilen. Speicher mal wieder anders sortiert wie davor. Die nennen das dann Segmente, sind auch irgendwie diese so Datenblöcke, in denen man Dinge reinschreiben kann. Antriebsgrößen, also wie gesagt, da gibt es wieder komplett unterschiedliche Teile. Auch hier vor allen Dingen eben wieder interessant das Kapitel Sicherheit. Ist nicht sicher. Ich zeige zumindest auch ganz gerne die Techniken, die natürlich nicht sicher sind. Sind zumindest ganz spannend. Auch dort wieder galt lange Zeit als sicher, bis sich halt jemand mal wieder die Mühe macht, das anzuschauen. In dem Fall war es nicht ganz so komplex wie Chips abschleifen, aber trotzdem immer noch sehr mühsam. Tatsächlich stellt sich raus, das mit Obscurity in Death gab es einen Vortrag dazu von eben auch einem Forscherteam, die sich das angeschaut haben, die tatsächlich festgestellt haben, nach sehr langem Hin und Her, sie haben sich die Befehle angeschaut, was passiert da in der Luft, das Ganze mitgeschnitten, haben die ganze Zeit nach der Verschlüsselung gesucht, nach den geheimen Teilen, sie konnten ihre Daten nicht sehen, aber woher kommt das Material? Und nach langem, langem Hin und Her haben sie irgendwann mal gemerkt, ja, es gibt gar keine Verschlüsselung, keine Sicherheit und nichts, sondern alles, was die machen, ist einfach nur die Daten so verwürfeln, dass man sie danach nicht mehr erkennt. Aber wenn man halt weiß, wie gewürfelt wird, also das ist einfach ein feststehender Algorithmus, dann kriegt man halt wieder einfach alles raus. Also ein Beispiel dafür sind zum Beispiel, die Daten haben eine Prüfsumme, na klar, dann kann ich die Daten nicht ändern, also wenn ich die Daten ändere, müsste ich die Prüfsumme ändern, aber ich weiß nicht, wie wird die berechnet und dann denkt man natürlich, ja gut, dann ist die Karte ja ganz schön gut gesichert. Bis halt einfach irgendjemand da drauf kommt, ja, die Prüfsumme ist halt einfach, wenn man die ganze Unique-ID nimmt, die XOR, und davon die Prüfsumme nimmt und das XOR-Byte, was dabei, wenn man die Prüfsumme nimmt, der Unique-ID, das ist sogar ein feststehender Algorithmus, und wenn man diese Prüfsumme nimmt und die wieder XOR mit den Daten, dann kommen die Daten im Klartext raus. Also muss man halt irgendwie drauf kommen und muss man sehr lange suchen, aber hat halt nichts mit Kryptographie zu tun. Da gibt es keinen geheimen Schlüssel, kein nix. Also wenn ich jetzt die Karte von Firma A an das Lesegerät von Firma B halte, geht das nicht. Das Gerät sagt, die Karte kann ich nicht lesen, das ist alles sicher, geht nicht. Aber eben wie gesagt, das ist nicht, weil es wirkliche Sicherheit gibt, sondern einfach nur, weil auf der Karte steht, ah, ich bin eine Karte von Firma A, das Lesegerät weiß, ich bin von Firma B, also darf ich die nicht lesen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, so ein Proxmark habe, dieses Schweizer Taschenmesser, ja, das sagt halt, ist mir doch egal, von welcher Firma es ist, ich lese dich halt einfach, weil Passwort oder sowas brauche ich nicht. Genau, sprich, da kommt man dann wieder an alle Daten dran. Kopieren prinzipiell möglich, also kopieren sowieso, das geht ganz gut. Der ein oder andere Hersteller tut dann noch so ein paar Dinge mit einrechnen, damit das Kopieren nicht immer ganz so offensichtlich einfach geht, aber auch das wurde für das ein oder andere schon mal rekonstruiert, also das kann man auf jeden Fall machen. Emulieren ist gerade, also Klon, Emulieren haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gerade wieder der Proxmark, also dieses RFID-Werkzeug, das hat auch noch was Praktisches, wenn ich nicht die ganze Zeit diese Magic-Karten haben möchte, der kann auch einfach Karten simulieren, der kann nicht nur lesen und schreiben auf diese Karten, sondern der kann auch sagen, ich tue mal so, als wäre ich eine Karte. Ja, und da man den halt programmieren kann, wie man ihn programmieren will, kann der auch einfach so tun, als wäre er natürlich ein Perfect-Klon. Für Legic hat das tatsächlich keiner gemacht, beziehungsweise das hat schon mal einer angefangen, aber es funktioniert gerade de facto nicht. Deswegen, also praxisnah, wenn ich das jetzt gleich machen wollen würde, würde ich es nicht können. Wenn sich da jemand mal Zeit nimmt, kann man das natürlich programmieren. Wie gesagt, die Karten haben keinerlei Sicherheit. Und da die vor allem in Europa so viel verbreitet sind, haben die Chinesen sich da noch nicht so drauf gestürzt. Also da gibt es noch keine Magic-Karten, mit denen man das wieder dann alles leichter haben könnte. Ansonsten, ja, Empfehlung, auch das auf keinen Fall mehr verwenden. Die ist halt wirklich kaputt. Das Problem ist immer, häufig sind die Laser nicht, also manchmal, häufig ist übertrieben, aber sind die Laser nicht kompatibel. Sprich, wenn ihr da eine Firma habt, die halt einfach mal die 30.000 Mitarbeiter schon hat, und das sind natürlich die Firmen, die als erstes auf solche Schlüsselsysteme gesetzt haben, das sind immer die Firmen, die groß gewesen sind, weil sie damit das Schlüsselmanagement in den Griff kriegen, die haben jetzt natürlich ein paar hundert Laser rumstehen, die nur diese alte Technik können. Jetzt sagt man denen natürlich, ja, jetzt upgrade mal auf was Sicheres, dann sagen die, ja gut, dann müssen wir alle unsere Lesegeräte austauschen, das kostet so viele Millionen, machen wir nicht, und deswegen haben die immer noch die kaputten Systeme. Also die größten Firmen, die diese Zutritts- und Zeiterfassungssysteme bauen, zumindest hier in Deutschland, Europa, die tun standardmäßig ihre Geräte genau mit dieser Technik noch ausliefern, weil die meisten Leute das immer noch haben.
Kann man da irgendwo nachschauen und weiß, welche Firma das Gerät in der zum Beispiel Firma liefert, ob das ein sicheres oder ein unsicheres System ist? Dass man einfach sagt, das ist ja die Firma sowieso, liefert das Gerät?
Genau, das kann man dummerweise exakt nicht, genau, weil die Firmen, also wie gesagt, diese Technik sind meistens so Chip-Hersteller spezifisch. Also gerade hatten wir vorhin NXPs und Chip-Hersteller, die machen die MiFi Classic-Technik. Diese Zutrittsgeräte-Controller oder sowas macht dann wieder eine andere Firma. Und die sagen ganz einfach, also wenn man jetzt, was weiß ich, Kaba oder Interflex und so, die machen so Zutrittscontroller oder auch Zeiterfassungssysteme. Wenn man bei denen auf die Webseite geht und sagt halt einfach, ich möchte so ein Zugangssystem kaufen, dann sagen die ganz einfach, in welcher Ausstattung möchtest du es haben? Möchtest du es mit Desfire EV1, möchtest du es mit MiFi Classic, möchtest du es mit Logic Prime? Weil die bauen jeden Laser dir ein, den du halt haben möchtest. Weil wenn du noch eine alte Umgebung hast, die immer noch Logic Prime benutzt, dann musst du halt den schlechten einbauen, aber dann funktioniert wenigstens alles. Eben, wenn du die nicht fragst, also die meisten sind schon gut, also wenn man jetzt neu sagt, ich gründe gerade eine Firma, baue mir da einen Neubau hin und hänge da Lesegeräte ran, also zumindest gerade so Firmen wie Interflex, die tun standardmäßig EV2 verkaufen, wenn man nicht fragt. Also die wissen schon, was gut ist, aber die Firmen wollen halt dummerweise häufig das Schlechte. Ja, bitte.
Gibt es irgendein Tool, mit dem ich feststellen kann, was so ein Laser für Karten lesen kann?
Als Tool schwierig, dazu unterscheiden sie sich meistens zu sehr. Also da würde ich tatsächlich eher in Infobroschüren, Datenblätter oder so vom Hersteller reinschauen. Was möglicherweise ist halt schwierig. Also ansonsten,
ja, die halten sich alle sehr bedeckt.
Genau, also in so Infobroschüren sieht man immer nur so, gibt's alles. Ich als Angreifer schraube halt so ein Ding dann von der Wand und schaue auf den Chip drauf und dann kann man wieder nachlesen, was der so alles kann. Aber das kann man jetzt halt auch nicht immer jederzeit tun. Zumindest sieht das dann etwas komisch aus, wenn man das irgendwie bei seiner Firma mal ausprobiert. Und ansonsten, wenn man sich was kauft, da kann man natürlich nachschauen. Also wenn man jetzt auf Amazon ein kleines Lesegerät kaufen möchte oder sowas, da steht dann schon beschrieben, für welche Techniken kompatibel sind.
Wenn man damit also jetzt mal ein bisschen rumspielen will.
Ja, genau, da haben wir tatsächlich noch das letzte Kapitel zu, nachher okay. So ein bisschen die Werkzeuge, die ich auch so einpacken würde, so vielleicht ein Einsteigelesegerät, mit dem man zumindest mal einige Kartentechniken lesen kann. Genau, das schauen wir gleich dann auf jeden Fall noch drauf. Genau, wie gesagt, nicht verwenden, ansonsten natürlich die Apps, also die Daten wieder auf App-Ebene, also auf davor schon verschlüsseln, bringt natürlich auch wieder nichts gegen Perfect Clones. Am besten auch wieder ein anderer, also die Firma hat nachgebessert, es gibt Logic Advanced, also man kann eine bessere Technik von denen kaufen, setzt dann auch wieder auf AES-Verschlüsselung, könnte man schon machen. Jetzt noch als letztes, damals einstieg kurz mit einem Bildchen zu diesen ISO-kompatiblen Smartcards. Worum es mir da geht, das ist wahrscheinlich die fast am meisten haben unter euch. Ich weiß es zumindest nicht. Wer hat alles wer hat alles etwas dabei an sich, von dem er weiß, dass es irgendwie RFID NFC macht? Das sind halt doch schon die meisten, genau. Ich vermute mal, mit die meisten sind entweder Studentenausweise, wenn es die Studenten sind, oder ganz einfach Kreditkarten. Alle modernen Kreditkarten haben tatsächlich NFC, sieht man sogar an dem Logo, ist da so aufgedruckt. Wie sind so Funksymbole drauf. Die können RFID. Genau, und gerade bei Kreditkarten, das ist ein guter Einschub dazu, weil die halten sich praktisch an den ISO-Standard, die funktionieren auf diese Art und Weise. Das geht so ein bisschen historisch zurück, und zwar die grundlegende Idee hinter Smartcards ist so das, was ihr aus Telefonkarten, SIM-Karten und ähnliches kennt, dieses komische ja, PIN-Feld, was man halt eben auf so einer PIN-Feld, diese PIN-Kontakte halt für den Chip, die man auf so einer Karte drauf hat. Das sind dann die Kontakte, um mit so einer Smartcard zu reden. Und was man jetzt halt gemacht hat, ist gesagt hat, dafür gibt es einen ISO-Standard. Das ist hier eben der hier, der sagt dann, wie auf physikalischer Ebene mit diesen Pins und wie man dann die verschiedenen Protokolle ist einfach hochlegt, bis man dann oben angekommen wird auf so einem Application-Protokoll. Application-Protokoll kann man sich, ja, ist einfach vollkommen abstrahiert. Das ist wie IP, da interessiert mich drunter auch nicht, ob ich vielleicht irgendwie gerade WLAN drunter spreche oder Ethernet oder über Bluetooth kann man genauso IP sprechen. Also wenn das Programm weiß, hier habe ich eine IP-Adresse, dahin muss ich meine Daten senden, ist halt egal. Was man dort gemacht hat, ist zu sagen, hier gibt es diesen Physical Layer, den man von diesem Chip kennt, der auch zum Beispiel auf einer EC-Karte drauf ist, da habt ihr auch immer so einen Chip drauf. Man hat einfach gesagt, abstrahiert, okay, den oberen Layer behalten wir bei, dann weiß man, wie man sprechen soll und ab hier sprechen wir praktisch dasselbe, nur in Funk runter. Und genau das kann man sogar, exakt bei den Kreditkarten, so ein schönes Beispiel dafür, weil das sind tatsächlich Hybride, also der Chip, der da drin ist, ist ein und derselbe Chip, der ist einmal kontaktiert zu diesen physikalischen Kontakten, wo man das Lesegerät, wo man es reinschiebt, tatsächlich bekommen kann und gleichzeitig hat er trotzdem nochmal das ganze RFID-Interface mit der gewickelten Antenne, um dann auf der anderen Seite das nochmal per Funk zu sprechen. Aber es ist einfach nur zwei verschiedene Physiken und kann halt dann am Schluss eben dieses APDU-Protokoll sprechen. Man kann sich das so, hier sind wir jetzt gerade an der allerobersten Ebene, das sind so die richtig schlauen Karten, die verdammt viel können. Also normalerweise, auch die unterscheiden sich wieder. Eben ganz einfach nur, weil, also diese Karten haben einen Prozessor drin und die reden einfach eben über dieses Protokoll. Und eben ein Prozessor drin und wird dann eben auch typischerweise noch in Apps organisiert. Sprich, wir sind hier so weit oben und diesmal meine ich, wenn ich von Apps spreche, wirklich Apps, also da schreibt man Java-Programme, die man auf diese Karten draufladen kann. Die haben ein Betriebssystem und das führen die aus, die haben einen Prozessor drauf, die haben Speicher drauf. Also wenn ich die frage, was ist 1 plus 1, dann kann die Karte mir das ausrechnen und zurückgeben. Also das ist wirklich, hat natürlich nicht wie ein ganz normaler Rechner, also hat jetzt keine Grafikkarte drin oder sowas, aber eben ansonsten einen vollständigen Prozessor, der Dinge rechnen kann. Die können dann eben auch Dinge wie mit Zertifikaten umgehen, da kann ich X509-Zertifikate drauf machen, um tatsächlich richtige Krypto zu machen. Die haben Speicher, um Daten sicher abzulegen, eben gerade so Private Keys oder sowas. In eurem Ausweis habt ihr das tatsächlich drin, sogar in der neuen Gesundheitskarte, also Krankenkassenkarte. Da sind tatsächlich Private Keys drauf. Wäre sogar cool, wenn die freigeschalten werden würden. Sind sie derzeit nicht. Aber dann könnte man zum Beispiel E-Mails, könnte man tatsächlich mit der Karte verschlüsseln und hier hat man einen Zertifikatsspeicher in der Karte, der sogar deutlich besser ist wie alles andere. Also eure Festplatte ist unsicherer wie diese Karten, weil die Karten haben einen recht hohen Standard. Also eben gerade gegen Abschleifen oder so erfüllen die sogar gewisse Standards, dass es eben nicht so leicht geht, um das möglichst kompliziert zu machen. Heißt nie, dass es nicht unmachbar ist. Das ist immer das Erste, was man dabei lernt, aber da wird schon recht viel drauf geachtet. Bitte.
Haben die dann eine schlechtere Reichweite? Weil die brauchen dann ja wahrscheinlich mehr Strom für die ganze Rechnerei.
Genau, also kann tatsächlich passieren. Da kommen wir dann sehr, sehr in Details von Physik also, und auch eben Antennenarten, Wicklungen. Also das Erste, was man ganz, ganz simpel meistens sieht, ist, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so als Schlüsselanhänger gibt es ja auch so diese RFID-Tags und meistens so kleine, runde Schlüsselanhänger. Schon allein bei denen kann man das mal merken, wenn man dasselbe nochmal, genau hier vorne hat einer einen, wenn man genau dasselbe als Karte hat und die beiden vor ein Lesegerät hält, geht die Karte immer besser wie der Schlüsselanhänger für normal, weil eben genau die Antenne in dem kleiner gewickelt sein muss, weniger Strom dabei initiiert, das Lesefeld wird optimiert für Karten ausgesendet, also das geht nicht ganz so leicht. Wirklich merken tut ihr das bei so einer eben gerade Kreditkarte, die eben mehr braucht, gar nicht mal so sehr. Also die kann man schon einfach vor ein Lesegerät halten und das funktioniert. Also es ist jetzt nicht, dass man besonders irgendwie wackeln müsste oder was weiß ich, so Schichten wie den Geldbeutel nicht überwinden könnte. Also wenn ich die jetzt in der Hosentasche habe und da können wir gerne auch noch mal ein bisschen drüber reden, weil ganz viele Leute kriegen dann immer Angst, dass man auf 10 Meter Entfernung schnell mal alles ausliest. Das kann man nicht so einfach. Aber wenn ich jetzt wirklich in der U-Bahn einen rempel und da mein Lesegerät wirklich an die Hosentasche irgendwie dran halt, dann geht das schon, je nach Lesegerät und Wicklung und Technik. Also Antennenwicklung, Stärke. Ich kann das Lesefeld einfach stärker aussenden. Dementsprechend kann ich natürlich auch eine Entfernung größer machen. Nur unendlich weit geht es nicht so einfach. Strom über die Luft übertragen ist halt nicht einfach. Sonst hätten wir es wahrscheinlich schon. Dann bräuchte ich zu Hause auch keine Kabel mehr verlegen oder sowas. Genau. Wenn das alles in der Luft gehen soll.
Wie sind denn diese dicken Schlüsselanhänger mit der Batterie drin und dem Knopf drauf als Schlüssel?
Ja, das ist Simon's Voss. Ist was ganz, ganz anderes. Die haben nochmal selber was davon. Alles proprietär. Da gab es Generationen, die interessanterweise dasselbe Forscherteam auch schon mal geknackt hat, auch über so einen Seitenkanalangriff, über so eine Elektronensonde und Abbrennung und habe dann auch die Schlüssel extrahieren können. Bei den neueren, keine Ahnung, hat noch keiner drüber was gemacht, die machen was ganz Eigenes wieder.
Okay.
Also ganz, ganz eigen.
Gibt es da irgendeine Karte, die du empfehlen könntest?
Bei denen kommt es eben drauf, also das ist vielleicht eben gerade, sind wir an einer guten Stelle, man sieht es hier unten, Sicherheit optional, das sind somit die mächtigsten Karten, empfehlen könnte ich das, weil die können einfach sehr viele Sachen. Aber wie gesagt, VIP. Also wenn ich da drauf sage, ich möchte nicht verschlüsseln, dann verschlüsselt die halt nicht, die vom Protokoll. wenn ich da drauf sage, ich frage halt nach keinen Zugangsdaten, um die App zu benutzen sozusagen, dann brauche ich halt keine. Also eben, da kann ich praktisch reden, was ich möchte. Ich kann meine App programmieren, wie ich möchte. Und deswegen sind wir dort sehr optional und dann kommt teilweise auch noch auf Betriebssysteme und Feinheiten drauf. Gerade so die Geldkartenindustrie hat ihr eigenes Betriebssystem da drauf, andere haben wieder andere. Für den Nahverkehr gibt es nochmal ein Betriebssystem, das zertifiziert ist für den VDV. Lässt sich leider nicht pauschalisieren. Ansonsten, wenn ich einfach nur eine etwas dümmere Karte haben möchte für Zugangs, würde ich tatsächlich, glaube ich, derzeit das EV2 kaufen. Aber die kann halt nicht so mit Zertifikaten oder sowas.
Das ist hier speziell um diese
Zertifikate. Okay, und Zertifikate, dann muss man tatsächlich solche kaufen. Gibt es verschiedene, also da kann man tatsächlich einfach im Internet mal schauen. Hersteller weiß ich jetzt auch nicht.
Genau. Das ist ein Überblick.
Ja, passt, glaube ich, kriegen wir noch hin. Noch. Genau. Genau, deswegen steht hier bis jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr drauf. Diese Karten gibt es auch wieder mit unendlich vielen unterschiedlichen Speichergrößen. Da kann man auch tatsächlich deutlich mehr drauf speichern. Auch größer, also da kriegt man einen ganz normalen RSA-Schlüssel, zumindest mal den 2048-Key kriegt man da drauf. Das ist keine Frage. Gut, wenn du es kurz haben willst, kannst du natürlich auch einen Elliptic Curves Key drauf speichern. Wobei ich weiß natürlich nicht, da kommt es wieder darauf an, was die Karten können, weil nicht alle können zum Beispiel dann Elliptic Curves Keys oder ähnliches. Also wie gesagt, ist kommt extrem drauf an, weil das ist einfach ein Prozessor aus dem Betriebssystem, sind Apps drauf und wenn man dort die falschen hat, also eure SIM-Karte im Handy ist nichts anderes, die kann auch extrem viel, aber die kann halt so viel, wie man ihr beigebracht hat. Die SIM-Karten können wirklich verdammt viel, aber eben auch die Dinge, die eben Hersteller dort hinterlegt haben. Und so ist das damit auch ein bisschen. Sehr schön. Genau, noch kurz, damit wir hier nicht überziehen, möchte ich noch eine kleine Besonderheit eingehen, die einfach für mich, zumindest aus IT-Sicherheitsperspektive, noch sehr interessant ist, weil die meisten, und das empfehle ich auch euch, wenn ihr damit mal rumspielen wollt, könnt ihr einfach mit eurem Handy anfangen. Zumindest haben viele ein Handy und viele davon haben auch in dem Handy einen RFID-Laser drin, prinzipiell, einen NFC-Laser. Da ist noch interessant, dass Android ein Format, ist gelogen, dass das NFC-Forum ein Format entwickelt hat, also es ist spezifiziert. Wir haben gerade gesehen, unendlich viele verschiedene Techniken. Ja, wie kriege ich denn da mal so ganz einfache Use Cases hin? Ich möchte meine Visitenkarte auf einer Karte speichern. Mich interessiert auch eigentlich gar nicht, ob das jetzt Sektoren, Blöcke, Schlüssel, sondern ich will da eigentlich nur meine Visitenkarte drauf machen. Und wenn die jetzt jemand anderes mit seinem Handy liest, dann soll er die halt lesen können oder soll er die in seinem Telefonbuch hinzufügen können. Oder vielleicht als Werbegag meine Webseite drauf speichern und die dann einfach so vergeben. Wenn man sie liest, dann soll sich halt der Browser öffnen. Und genau dieses Problem hat man damit angegangen. Da hat man ein einheitliches Datenformat gemacht, was unabhängig von der Karte funktioniert. Da gibt es auch jede Menge Apps für, mit denen man das einfach nutzen kann. Kann man sich dann so vorstellen, dass man eben exakt genau das machen kann, was ich gerade gesagt habe. Und gerade das Betriebssystem Android hat das sogar in sich schon direkt implementiert. Also wenn ich dort eine Visitenkarte drauf mache, brauche ich keine spezielle App runterladen, kann das drunter halten, NFC muss an sein. Und dann sagt er mir, ja, ich habe hier eben eine Visitenkarte, möchtest du dir ins Adressbuch hinzufügen oder ähnliches. Interessant wird es dann eben manchmal aus Sicherheitsperspektive, wird direkt von Android interpretiert, gerade wenn keine Android-App drauf heißt. Heißt auch so ein paar Dinge, wie wenn ich eine Webseite drauf mache und das drunter halt, öffnet sich sofort der Browser mit der Webseite. Da fängt schon der erste an, so vielleicht so ein Schelm, wer Böses denkt. Ich kann ja natürlich eine Webseite mit Schadcode drauf machen und das schön irgendwie als Sticker in der Stadt verteilen und sagen, dass es hier Gutscheincodes gibt oder so. Und dann hält man das dran und dann öffnet sich halt immer gleich der Browser mit so einem Exploit drin. Klar, muss vielleicht ein altes Android haben mit irgendwie einem bekannten Bugs, aber ist nicht so, als würde es das nicht geben. Also, das kann man damit machen. Und eben, man kann, ich glaube, das ist nicht mehr, ich habe es tatsächlich auch schon mal sehr konkret verwendet in einem Test, also ich finde, so kann man sich das dann immer ganz gut vorstellen. Man kann da sehr viel drauf speichern, unter anderem zum Beispiel auch Startefolgen der App auf einem Handy, ist auch eine von diesen Datentypen, die man dort ablegen kann. Ich hatte zum Beispiel mal, das waren so Kontrollpanels an der Tür, die so Raumverwaltung waren, also wann hat wer welchen Raum gebucht, um da drin seine Meetings zu machen. Dieses Touch-Display, damit das schön einfach war, hat der Hersteller drunter einfach Android reingebaut. Und damit man so schön schnell die Räume buchen kann, kann man einfach seinen Mitarbeiterausweis davor halten, der eben NFC hatte. Und dann hat es einem eben den Raum gleich gebucht. Was ich dann natürlich gemacht habe, ich habe auf eine Karte drauf geschrieben, öffne mir, also man kann, dieses Android ist natürlich stark eingeschränkt, ich kann jetzt nicht einfach ausbrechen, dann auf einmal die Systemeinstellungen ändern und dann munter Zeug machen. Das wäre ja schön, wenn das jeder kann. Das ist eben extra so gehärtet, dass die Mitarbeiter keinen Unfug machen können, weil ich meine, dieser PC, der ist mit Kabel angeschlossen, der geht ans Firmennetz, also der sollte nicht kompromittiert werden. Was ich gemacht habe, war einfach eine Karte nehmen, wo drauf steht, öffne mir die App, und die Systemeinstellung von Android ist einfach eine App. Dann habe ich gesagt, die öffnen, hält man davor. Eigentlich dürfte der Kiosk-Modus nicht verlassen werden, aber jetzt kriegt sie halt den Befehl, öffne die Systemeinstellung, also öffnet sie die Systemeinstellung halt über dieses NFC, weil das macht halt Android nun mal standardmäßig. Und dann kann man da drin halt einfach ausbrechen, alles verändern und kann das ganze Gerät damit übernehmen. Aber da muss man dann so ein bisschen vorsichtig sein, was können die Geräte, was machen die vielleicht schon alleine, ohne dass man es weiß. So, und jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Ich hatte vorhin gesagt, was packen wir alles ein in unseren RFID-Hacking-Koffer. Ich persönlich würde immer ein Proxmark 3 mitnehmen. Kleines Disclaimer, das ist ein Bastler-Werkzeug, also das kann mal sein. Und eben deswegen steht es hier, und die Möglichkeit, eine beliebige Firmware davon zu kompilieren. Weil das kann halt sein, dass heute alles super läuft, 3 Tage später hat jemand wieder am Code rumgefummelt und es funktioniert wieder die Stelle nicht, die ich gerade wollte. Dann muss man halt zurückgehen können und das nochmal neu kompilieren. Das ist halt bei denen einfach so. Aber ansonsten kann der halt mit am meisten. Kostet eigentlich um die 300 Euro, wenn man den ordentlich haben möchte, was für den einen oder anderen doch schon ein bisschen ein teurer Einstieg noch ist. Inzwischen gibt es aber auch wieder Chinesen, die den nachbauen in billigeren Varianten. Man kriegt ihn halbwegs vernünftig, da muss man ein bisschen schauen, dass man ihn nicht aus einer Quelle kauft, die nicht unvertrauenswürdig ist, weil da gibt es sie auch mit gefälschten Chips und so, und dann funktioniert er nachher doch nicht richtig. Aber man kriegt den Preis so gedrückt auf 70 bis 80 Euro und kriegt dafür tatsächlich einen Proxmark, der tatsächlich schon eben beide Arten von Karten, so eben die auf 13,56 MHz lesen kann und die auf 125 kHz, der kann wirklich sehr viel und fast eben sehr viele dieser Kartentechniken, die wir gesehen haben, kann damit umgehen. Ansonsten bin ich auch noch großer Fan vom ACR122U. Das ist ein ganz normaler USB-Reader. Also das ist auf jeden Fall ein Einstieg, den auch jeder holen kann. Auch im Bereich um die 25, 30 Euro. Manchmal auf Amazon, manchmal muss man ihn dann doch vielleicht von AliExpress oder so holen, aber der funktioniert ganz gut.
Ist das ein kleiner Reader oder kann er auch schreiben?
Gute Frage. Das ist ein Problem von den RFID-Leuten. Reader können immer schreiben. Sagen die nur so. Das ist irgendwie, ja. Also diese Lesegeräte, diese Chips können immer dann beides tatsächlich, genau. Genau, also der kann tatsächlich beides und der kommt mit recht vielen Techniken klar. Der kann tatsächlich nicht 125 kHz, das kann er nicht. Aber ich sag mal, er ist kompatibel auch mit der einen oder anderen proprietären Technik, zum Beispiel mit MyFair Classic kann der auch umgehen. Wie gesagt, das können eben nicht alle, weil eben der ein oder andere proprietär ist. Der kann das ganz gut. Außerdem gibt es hier unten drunter, sieht man Software, es gibt viel Open Source Software, Linux, also wer griff Kali Linux, so eine Hacking-Linux-Distribution, gerade das, da alle drauf, also die sind alle standardmäßig schon drauf bei dem. Also kann man halt einfach starten und gerade eben die beiden reichen halt aus, um so eine normale MyFair Classic-Karte einfach zu knacken. Also das ist eigentlich alles dabei, um gleich loszulegen. Auch mit den Spezialbefehlen, also die können dann auch, das sind Tools, die zum Beispiel diese Magic Chinese-Karten verstehen, um da drin dann die Seriennummer zu ändern. Also, und das geht auch mit einfach diesem Lesegerät, würde funktionieren. Ansonsten ist tatsächlich eines der wertvollsten Werkzeuge ein stinknormales Handy, halt ein Android-Smartphone, was ein RFID, also ein NFC-Leser drin hat. Es empfiehlt sich, wenn man besonders viel machen möchte, eins mit MyFair Classic-kompatiblen Leser zu nehmen. Da sind wir leider an einer sehr dummen Stelle, da MyFair Classic proprietär ist. Ist es so, dass wenn man einen Chip kauft, der nicht von NXP ist, dass der dann offiziell, rein technisch könnte das wahrscheinlich, aber offiziell darf der kein MyFair Classic lesen. Also kann das halt einfach nicht. Und das Blödeste steht jetzt auf keinem Handy natürlich drauf und auch auf der Herstellerseite werdet ihr das nirgendwo finden, wer den Chipsatz für den RFID-Chip hergestellt hat. So ein bisschen blöd. Also es gibt im Internet ein paar Listen. Also wenn ihr gerade speziell mit eurem Handy auf MyFair Classic rumhacken wollt, da gibt es zum Beispiel die App, die kann damit recht viel machen. Lesen, schreiben, verändern. Je nach Variante kann sie sogar die Magic Chinese Karten benutzen. Dann kann man tatsächlich vom Android-Handy aus kann ich schnell meine Karte kopieren und irgendwo reingehen oder also ich meine Mensa-Karte dumpen, während sie 50 Euro drauf hat, dann schön einkaufen gehen und danach den Dump wieder zurückspielen, hat sie wieder 50 Euro drauf und ich muss sie nicht aufladen. Kann man alles bequem mit dem Handy machen dann. Wenn MyFair Classic eben, wenn es eine MyFair Classic Karte ist, dann muss man eben darauf achten, dass es das Handy kann. Ansonsten gibt es da jegliche Apps von, auf die das zum Beispiel sehr schön, wenn man mit seiner Kreditkarte ein bisschen rumspielen will, der ist einfach eine, auch ist umsonst, ist auch Open Source Software, kann man einfach so eine Checkkartenleser-App nehmen, kann man die Kreditkarte drunter halten und da kann man mal schauen, was standardmäßig erkannt wird. Es kommt so ein bisschen auf die Firma an, Visa, Mastercard, wie gesagt, die unterscheiden sich alle dort so ein bisschen bei den Smartcard, kann halt jeder machen, was er möchte. Aber im Normalfall kriegt man zum Beispiel sofort die Kreditkartennummer und das Ablaufdatum, was halt reicht zum Beispiel, um auf Amazon einzukaufen.
Mit welchem? Mit einem Smartphone?
Es gibt ein Smartphone, genau, exakt. Da reicht wirklich ein Smartphone, ich glaube, die heißt wirklich Scheckkartenleser NFC, zumindest im deutschen Dings. Weiß nicht Werbung machen, aber der ein oder andere fängt dann an, solche in so Schutzhüllen zu stecken, die Kreditkarte. Ich habe hier einen Geldbeutel, der hat einfach eingenäht, die gibt es einfach auch schon zu bestellen. Ein Geldbeutel, der hier eine Metallfolie drin hat, um tatsächlich vor dem Signal zu schützen. Also wenn man hier in die Nähe mit dem Handy kommt, kann man nichts auslesen. Genau, ist tatsächlich irgendwie, kann man sich mal überlegen, ob man das machen möchte. Dann hat man es da auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser dabei. Und ansonsten, Spezialkarten sollten natürlich eingepackt werden, je nach Technik, was man braucht. Und ja, es gibt auch noch das eine oder andere Gerät, was das erleichtern kann. Proxmark 3 ganz vorne weg, den hat man schon vorhin schon. Ansonsten gibt es hier noch so ein paar andere Dinge, die je nach Technik mal nützlich sein können. Ganz vorne, das ist das Chameleon Mini. Das ist eigentlich ein Gerät, was nur dafür gedacht ist, um Karten zu emulieren. So zu tun, als wäre man eine Karte für 13,56 MHz, also gerade MyFair Classic simulieren, geht damit halt hervorragend. Und das ist schön klein, tragbar, hat auf der Rückseite auch eine Batterie, also braucht man nicht weiter wie das mitnehmen. Die anderen Geräte, die da drauf sind, sind jetzt alles auch für 125 kHz. Auch da gibt es sehr viele verschiedene Techniken, die da auf 100, also das Bild, was man vorhin hat mit den unterschiedlichen Techniken, ich glaube, das gleiche gibt es nochmal für diesen Frequenzbereich. Aber doch recht prägend ist, dass es auf dem Frequenzbereich eine große Verbreitung an diesen stupiden Karten gibt, die nichts anderes wie eine Seriennummer ausstrahlen. Und dafür gibt es dann fertige Geräte, also das Ding kostet 20 Euro und man kriegt noch gleich dazu geschenkt irgendwie ein paar leere Karten. Ein Kollege von mir, der hat einen Garagentüröffner, da haben wir mal nachgeschaut und dachten, ja, das muss so irgendwie einer von diesen dümmeren sein, aber genau welche Tech-Art ist, das weiß ich auch nicht. Haben einfach mal aus Spaß das Ding bestellt, sein davor gehalten, Read gedrückt. Genau, es ist sogar noch auf Englisch beschriftet, aber als erstes auch nur auf Chinesisch beschriftet. Anleitung ist auch nur auf Chinesisch. Dann nimmt man die andere Karte, die leere Karte, drückt Write, dann dran piepst es nochmal und dann hat man ein Klon, also funktioniert einwandfrei. Also keine zwei Sekunden, das geht piep, piep und dann fertig. Und die Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen, also das ist auch einfach so ein Cloning-Mäßig-Gerät. Und das da tatsächlich auch, die sind auch nicht mal alle böse gemeint, also das da soll eigentlich eine Erfindung sein, um das Leben leichter zu machen. Das ist ein Emulator, der praktisch, da hält man seine Karte vor, drückt auf den Knopf drauf, auf einen der vier, dann speichert er die Karte ein, wenn er sie auslesen kann. Und wenn man dann nochmal auf den Knopf drückt, tut er diese Karte simulieren. Und das ist einfach nur, weil gerade in Amerika gibt es so viele Zugangskontrollsysteme mit den RFID, gerade den dummen RFID-Techniken, die stabileren, dass die so viele Schlüsselanhänger haben mit RFID-Chips, dass sie einfach genervt davon sind. Hier braucht man nur noch einen, kann vier Karten einlernen und kann dann halt immer die simulieren. Aber kann man natürlich auch als Hacking-Werkzeug nehmen. Von dem her kann man da recht frei schauen, was es dort gibt. Genau, damit bin ich tatsächlich auch am Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, was gelernt. Ansonsten, Fragen wird wahrscheinlich knapp. Der nächste Vortrag ist gleich. Ja. Ich bin auf jeden Fall noch eine Weile da. Ansonsten draußen nachher beim Grillen oder sowas. Gerne. Ja.